Willkommen bei Herzblut Eishockey, der DEL2-Podcast, unzensiert und ungeschnitten.
Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde. Jetzt ist es soweit. Eine weitere Saison ist in den Geschichtsbüchern. Und was war das für eine Saison? Von Spieltag 1 bis zur Playoff-Finalserie sind Sachen passiert, die Hitchcock so hätte nicht schreiben können. Aber zuallererst einen wunderschönen guten Abend nach Dresden zu Denise.
Guten Abend, Felix.
Und dann, Denise, wir sind natürlich nicht alleine, wie jedes Jahr, same procedure as last year. Herzlich willkommen, René Rodorisch.
Hallo.
Ja, René, was war das für eine Saison, vor allen Dingen auch für dich? Die hat ja Läufe genommen, das hätte ja sich so erstmal keiner ausmalen können.
Ja, das kann man schon so sagen und war auch eigentlich ganz gut anzusehen, denn ich glaube, Sport lebt von einer Unberechenbarkeit am besten und von einer ja nicht vorhersagbaren Verläufen, von Ausgeglichenheit, von spannenden Wettbewerb. Und wenn man sich mit der Saison jetzt beschäftigt, so im Nachgang, dann ist uns allen klar, glaube ich, dass wir von Anfang bis Ende genau das hatten und das macht uns unheimlich stolz, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Denke auch den Fans vor allem und insofern war das schon eine außergewöhnliche Saison, das muss man sagen.
Wie zufrieden bist du denn im Gesamten mit dieser Saison? Wir haben wieder Rekordzuschauerzahlen, wir haben eine Mannschaft auf dem Meistertreppchen, die meisten vor der Saison irgendwie als Abstiegskandidat Nummer 1 gehandelt haben. Wir hatten das Hockey-Outdoor-Triple, es ist ja viel passiert, auch während der Saison.
Ja, definitiv. Und wahrscheinlich sind das gleich drei Fragen mit einer. Aber ich sag mal, insgesamt muss man schon sagen, sind für uns natürlich immer wichtig, neben den sportlichen Verläufen und neben dem, dass eine Liga ausgeglichen und spannend ist, ist natürlich das, was wir an Feedback bekommen und da speziell von den Zuschauerbereichen. Und da hast du es ja schon gesagt, da sind wir schon aus der Hauptrunde rausgegangen mit absolutem Rekordergebnis, was die DEL2 anbetrifft. Das erste Mal über 3.100 Zuschauer im Schnitt. Das war schon für uns Wahnsinn und hat man auch im Verlauf der Saison immer wieder an den Standorten gemerkt, dass einfach mehr Zuschauer da sind, die Clubs begleiten, die Liga verfolgen. Und besonders positiv müssen wir feststellen, jetzt im Nachgang auch der Endrunden, dass sich das auch durch die Endrunden durchgezogen hat und fortgesetzt hat. Und das ist zeugt natürlich davon, dass alle nach einer spannenden Hauptrunde auch gerne die spannenden Endrundenspiele gesehen haben oder sehen wollten. Und das sowohl in den Playoffs als auch Playdowns. Wir hatten in den Playoffs über 200.000 Zuschauer, hatten wir noch nie an Zahl. Im Schnitt 4.280 Zuschauer in etwa. Auch das eine Zahl, die wir zwar einmal schon knapp erreicht hatten, aber ich sag mal, sonst im großen Rückblick eigentlich auf die zweite Liga, solche Zahlen eigentlich kaum hatten. Und auch die Playdowns, muss ich sagen, mit diesem Abstiegskampf, wenn wir da auch relativ wenig Spiele hatten, hatten wir nur 12 Spiele dieses Jahr aufgrund des neuen Moduses. Aber wir hatten dort im Schnitt 3.450 Zuschauer. Auch eine Zahl, wir lagen sonst immer so um die 2.500 Zuschauer im Schnitt, was die Abstiegsrunde angeht, jetzt mit 3.450. Natürlich immer abhängig davon, was für Teams auch dort spielen und wie die Fangemeinde um die Teams herum ist. Aber trotzdem glaube ich und meine ich auch, dass so eine Statistik schon zeigt, dass das Interesse an allen Runden und vor allem damit an der DEL2 deutlich zugenommen hat, an der Arbeit der Clubs auch und die Clubs halt auch phänomenal unterstützt worden sind. Und ich glaube, das ist für uns das Wichtigste, weil am Ende die Arbeit, die die Clubs machen, die Arbeit, die wir aus dem Ligabüro heraus machen, die machen wir für die Fans, für die Zuschauer. Und wenn du dann siehst, dass eben deutlich mehr als in den Vorjahren auf einmal diese Liga verfolgen, dann ist das der verdiente Lohn für alle und für uns sehr schön anzusehen, weil damit die DEL2 wächst.
Wenn man das alles hört, Zuschauerrekord, Hauptrunde, Playoffs, Playdowns, Spielanzahl in den Endrunden erhöht. Es gibt so viele Attribute diese Saison. Viertelfinale, 7 Spiele, das 4-mal, viele Verlängerungen, ein Event geben, die Engel der Liga, ein Meister im zweiten DL2, ja, das sind so viele, ich greife mal hoch, Superlative, kann man das überhaupt noch toppen?
Ja, das weiß ich nicht, wird sicherlich an der einen oder anderen Stelle definitiv schwer. Aber ich sag mal, selbst wenn wir das Niveau auf dem Level auch erstmal vielleicht eine Saison nur halten, ist das ja schon ein Riesenerfolg, weil wir wirklich in den Kennzahlen sehr, sehr hoch mittlerweile liegen. Und ich glaube auch, und das wird jetzt spannend zu sehen sein, in der anstehenden Clublizenzprüfung, dass auch die wirtschaftlichen Zahlen der Liga sich enorm nach oben entwickelt haben. Wir haben ja schon gesagt, wir kratzen an den 50 Millionen im Vorfeld der Saison. Ich glaube, wir werden die 50 Millionen wahrscheinlich deutlich reißen im Gesamtetat aller 14 Clubs, weil eben dort Zuschauereinnahmen ein wesentlicher Faktor ist. Eine Länge der Endrunden ist ein wesentlicher Faktor. Und wenn wir dieses Jahr 49 Playoff-Spiele hatten, so viel wie noch nie eigentlich in der Endrunde, dann wird sich das wirtschaftlich auch auswirken in der Gesamtzusammenfassung auch auf der finanziellen Seite. Und insofern muss man schauen, dass man zum einen das auf dem hohen Level halten kann, auch gesund halten kann. Das wird jetzt die Aufgabe auch in der Lizenzprüfung sein, weil wir dürfen natürlich nicht zu überschwänglich werden im Finanziellen, sondern wir müssen schon die Clubs unterstützen und vielleicht auch manchmal ein bisschen auf die Finger klopfen, dass man trotz allem wirtschaftlich behutsam den Markt gestaltet, in dem man arbeitet. Aber auf der anderen Seite ist die DL2 auch die DL2 und wir haben in den letzten Jahren immer wieder versucht, einen draufzusetzen und immer wieder versucht, uns weiterzuentwickeln und deswegen wird mir da auch nicht gar nicht bange. Also ich glaube auch, dass die Zahlen, die wir jetzt erreicht haben, irgendwann vom DL2-Spielbetrieb, von den DL2-Clubs irgendwann wieder übertroffen werden und vielleicht ist es auch schon nächstes Jahr der Fall, das wissen wir nicht, aber möglich ist alles und das macht es ja aus und das ist auch das Schöne an der DL2, dass sie so entwicklungsfähig ist.
Jetzt habe ich mich bei meinem Besuch am Dienstag in Regensburg mit Peter Holmgren unterhalten und natürlich dieser ganze Erfolg in Regensburg, aber auch in der zweiten Liga im Gesamten weckt natürlich auch bei Außenstehenden unheimliche Begehrlichkeiten für diese Sportart, René. Wie schaut es gegenüber der Liga aus? Gibt es denn eventuell, wie es beispielsweise in der DEL ist, konkrete Interessenten, wo man vielleicht auch noch mal über eine Kooperation in Sachen Namensrechte vielleicht Gespräche führt?
Ja, es gibt durchaus vermehrt zumindest auch zu den Vorjahren immer mal wieder Anfragen dazu, was uns natürlich sehr glücklich schätzt, weil wir sind nun mal nicht jeden Abend im Fernsehen zu sehen, im TV-Programm, sondern wir bauen halt auf unsere Livestreams und vor allem auf das absolute Live-Erlebnis in den Arenen mit den entsprechenden Zuschauerzahlen, aber nichtsdestotrotz, Interesse an der DL2 wird definitiv stärker, weil wir eben Anfragen bekommen und auch immer mehr in die Lage kommen, unsere Vorstellungen für Vermarktungsthemen einfach auch mal mit in den Ring zu werfen. Wenn verschiedene Interessensgruppen, verschiedene Sportarten abgefragt werden für einzelne Firmen, da sind wir mittlerweile schon dabei und versuchen wir natürlich auch entsprechend Partner für die Liga zu gewinnen, um diese weiterzuentwickeln und die Clubs zu unterstützen wirtschaftlich. Da muss man jetzt schauen. Der Sommer ist ja Gott sei Dank noch ein bisschen und vielleicht gelingt uns da auch schon mit Blick auf die neue Saison ein bisschen was. Vor allem im Medienbereich oder medialen Bereich, glaube ich, wenn wir einen sehr tollen Aufschlag haben in die neue Saison, denn mit unserem neuen Medienpartner und mit all den Dingen, die wir uns da gemeinsam erarbeitet haben im Rahmen der Medienrechtsausschreibung, kann man da, glaube ich, sehr viel mediale Präsenz erwarten. Magenta TV oder Magenta Sport wird zukünftig über die DL2 berichten, was die Highlights angeht. Auch das ist für uns unheimlich viel wert, diese Kooperation zwischen Sportdeutschland TV und Magenta. Also ich glaube, dass wir damit auch wirklich noch mehr Sichtbarkeit, vor allem auf den tollen Sport lenken können, den wir bieten. Und das wiederum wird auch wieder Interessenten hervorrufen, die vielleicht sagen, Mensch, diese Liga ist tatsächlich es wert, weiter zu unterstützen oder beziehungsweise für uns als Firma eine tolle Kommunikationsplattform, weil dort lebt halt der Sport und es macht Spaß, mit so einer Liga vielleicht zusammenzuarbeiten. Also ich glaube, das wird kommen. Und wie gesagt, die Ansätze dazu sind da. Jetzt müssen wir natürlich geschickt sein. Es geht auch nicht immer nur um die Namensrechte gleich. Ne? Wir haben den Topscorer zu vermarkten, wir haben im Schiedsrichterbereich das ein oder andere zu vermarkten, wir haben ein paar einzelne Ligaflächen, die wir uns gesichert haben. All das kann man auch in ein Vermarktungskonzept in einer kleineren Größe auch gut, ich sag mal, verbauen und trotzdem zum einen die Liga unterstützen und zum anderen die Kommunikation der Liga zu nutzen für sich als Firma, als Plattform.
Bevor wir jetzt weiter so in diese administrativen Themen gehen, möchte es mich natürlich oder interessiert es mich natürlich, wie habt ihr Dienstag wahrgenommen? Weil wir waren ja alle drei Dienstag in Regensburg, haben das Spiel zwar getrennt voneinander geschaut, weil Denise und du, René, ihr hattet ja genug zu tun. Ich war ja tatsächlich nur zum Vergnügen da, die meiste Zeit. Wie habt ihr denn das ganze Erlebnis Regensburg Dienstagabend wahrgenommen? Also Frage an beide tatsächlich auch.
Also wenn man in Regensburg ankommt, merkt man erstmal die Euphorie, aber dennoch die Bodenständigkeit. Also beides gepaart miteinander, was glaube ich auch ein Erfolgsgeheimnis ist des Standortes. Intern gesprochen, also hinter den Kulissen gesprochen, zu jeder Zeit ansprechbar, zu jeder Zeit geholfen, eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit, was jetzt ja Fans und so nicht sehen. Wenn man jetzt von der ganzen Atmosphäre und von dem Spiel geht, man ist in der vollen Halle, man merkt irgendwie, es kribbelt, es brennt auch bei den Fans und die sind von Sekunde eins an da und pushen ihr Team. Dann schießen sie noch den ersten Treffer, die Halle bebt, kriegen dann zwar den Ausgleich, da hört man ganz kurz mein aber schon in dem Moment, wo das kam, war man eigentlich sofort wieder da und hat das Team weiter nach vorne gepusht. Das war schon extrem und auch schön mitzusehen. Und wie sie sich dann alle gefreut haben, ist sowieso, sind sowieso immer ganz tolle Szenen. Aber was ich auch sagen muss, auf dem Eis dann in die leeren Gesichter der Kassel Huskies zu gucken, das ist mir tatsächlich auch sehr im Kopf geblieben und wie tragisch und traurig dann die andere Seite ist.
Ja, ich glaube, Denise hat das schon ganz gut zusammengefasst. Ich sage mal auch jetzt mit ein bisschen Abstand, typisches Entscheidungsfinale, so möchte ich es mal sagen. Ja, am Anfang, du merkst das Kribbeln schon, wenn du am Standort ankommst. Auch die Vorfreude natürlich, weil, muss man ja auch sagen, Regensburg an sich hat eine fantastische Saison gespielt. Hauptrunde schon, aber auch in den Playoffs. Und am Ende, wenn es nicht der Sieg gewesen wäre in dem Spiel, ja, dann wäre es nicht der Sieg gewesen, dann wäre es nach Kassel weitergegangen und die hätten nicht aufgehört, trotzdem dran zu glauben und dran zu arbeiten. Sie hatten ja keinen Druck und selbst wenn sie am Ende Vizemeister geworden wären, wäre es eine tolle Saison gewesen. Aber das Kribbeln war ganz klar da, von der ersten Minute an, wo du an dem Standort warst. Auch, wie gesagt, die Vorfreude vielleicht doch tatsächlich die Überraschung zu schaffen und Meister zu werden. Und im Spielverlauf dann die typischen Wendungen, die wir hatten. Ne? Das ist halt auch das Schöne am Sport. Es ist halt unberechenbar, unvorhersagbar. Ne? Und eine Zeit lang habe ich schon gedacht, dass die Huskies durchaus in der Lage sind, das Spiel auch nochmal an sich zu reißen und vielleicht auch zu gewinnen. Ich glaube, Chancen waren zeitweise schon da. Auf der anderen Seite hat Regensburg natürlich mit seinem Spielstil, was sie ja die ganze Endrunde schon begleitet haben oder umgesetzt haben, aber auch in der Hauptrunde schon, dieses sogenannte aus meiner Sicht Max-Kaltenhauser-Prinzip, ne, dass wenn du eine Scheibe eroberst, die eben nicht auch teilweise mal sinnlos einfach ins Mitteldrittel chippst oder letztendlich zum Icing beförderst, nur um Ruhe zu kriegen. Nee, die spielen halt jede Scheibe, die sie gewinnen. Und sei es noch so risikobehaftet, muss man dazu sagen, von hinten bis vorn raus. Und das gibt natürlich Scheibenbesitz, das macht es dem Gegner unheimlich schwer, wieder zurück in Scheibenbesitz zu kommen. Das lässt den Gegner auch ein bisschen totlaufen. Und am Ende, wenn du es gut durchspielst, bis vorn hast du wieder Chancen für dich selber. Ne? Also es ist ein ganz tolles Konzept, finde ich, was da gespielt worden ist und was mit der Mannschaft hervorragend funktioniert hat. Und dann hast du halt gemerkt, dass dieser gute Spielaufbau, aber auch diese Kaltschnäuzigkeit, die sie vorm Tor hatten schon die ganze Zeit, dann am Ende so ein bisschen den Zahn gezogen hat bei den Huskies. Und die Erlebnisse danach sind für mich identisch. Am Ende, es tut jeder, der Vizemeister wird, für den tut es einem immer leid, weil die kämpfen auch bis zum Schluss. Die haben genauso viele Spiele in den Knochen. Die haben bis zum Schluss auch dran geglaubt, es noch zu schaffen. Am Ende hat es eben nicht gereicht. Noch dazu einen Standort, der aufsteigen möchte, natürlich. Das ist umso bitterer, umso schmerzvoller, aber auch das ist der Sport und das, was uns alle verbindet. Und insofern auf der anderen Seite muss man sagen, Hut ab, vollen Respekt an Regensburg. Die haben eine Wahnsinnssaison gespielt, ein ganz toller Standort, ganz toll geführt, auch hinter den Kulissen. Und die haben es am Ende einfach verdient, Meister zu sein dieses Jahr. Und haben da hoffentlich tolle Tage in Regensburg. Die Stadt ist ja eskaliert, mehr oder weniger. Also insofern, da steht ja auch jeder momentan in Eishockeyschuhen mehr oder weniger da, ne, und freut sich über diese Sensation. Und Das ist schön zu sehen. Und die Oberbürgermeisterin war mit da zur Meisterehrung. Also auch da siehst du, wie eng verbunden auch das Stadtoberhaupt oder generell das Rathaus dort mit dem Eishockeysport ist. Und das ist wichtig und auch gut so.
Und ich glaube, an dem Abend hatte Markus gleich auch Schluck auf, weil ich sehr oft an ihn denken musste. Er hatte ja schon im Podcast gesagt, Spiel 2 und Spiel 4 sind für ihn so die entscheidenden Spiele. Und dann hat er noch gesagt, wer Spiel 4 gewinnt, wird Meister. Er hat sich von der Theorie nicht abbringen lassen und am Ende die, die Spiel 4 gewonnen haben, sind Meister geworden.
Das ist richtig. Ich hatte an dem Tag, wo ich Dienstag in Regensburg war, viel Kontakt mit Peter Holmgren, weil wir uns über einige Sachen auch beruflich unterhalten haben. Und was ihr schon beide gesagt habt, ein unfassbar bodenständiger Standort. Du hast wirklich zwar die Anspannung gemerkt, aber die haben probiert wirklich Business as usual. Peter hat gesagt, es ist heute einfach ein Spiel, es ist unser letztes Heimspiel, lasst uns unser letztes Heimspiel genießen. Und wenn ein Sieg bei rauskommt, dann genießen wir es ein bisschen mehr. Aber es war wirklich sehr, sehr bodenständig. Und Geschäftsführer Christian Sommerer, der war vorm Spiel, war der dafür, dass man wusste, man kann die Meisterschaft holen, war er relativ gesprächig. In der zweiten Drittelpause sah das dann schon ein bisschen anders aus, weil er saß auch mit dem Spreadstudio und wir haben uns kurz, wirklich ganz, ganz kurz unterhalten, weil du hast einfach gemerkt, jetzt ist die Anspannung da, du hast das Spiel geführt. Und es ist wirklich, ich bin so, so gerne in Regensburg, weil du wirst immer mit offenen Armen empfangen und einfach dieser Standort ist so familiär und da greift jeder aneinander. Das war wirklich ganz, ganz toll zu sehen. Jetzt, René, einmal deine sportliche Einschätzung noch. Was hat die Trainerentlassung von Bill Stewart mit den Kassel Huskies gemacht? Denkst du, wäre das Ganze anders gelaufen, dass vielleicht die Serie anders gelaufen wäre? Oder denkst du, Regensburg war so on point in dieser Finalserie da, dass auch ein ruhiger Kassel-Standort da wenig hätte machen können?
Ich glaube, das ist schwer zu sagen, vor allem schwer zu sagen von außen. Wir kennen nicht die internen Themen, die es vielleicht gab, die vielleicht auch dazu bewogen haben, am Ende solche Entscheidungen zu treffen, wie man sie vielleicht selten auch erlebt in so einer Playoff-Runde oder im Playoff-Finale generell. Es ist, wie gesagt, aus meiner Sicht schwer zu sagen. Ich habe Kassel schon erlebt in Regensburg im entscheidenden Spiel. Schon sehr entschlossen und dass die auch klar gewillt waren, tatsächlich die Serie nochmal zurück nach Kassel zu holen und dann im Entscheidungsspiel zu Hause nach Möglichkeit vielleicht auch den Sack zuzumachen. Fakt ist, und das hat man halt in den Spielen vorher schon gemerkt, allein von der Spielauslegung her beider Teams, Regensburg ist halt ein Standort, der braucht nicht viele Chancen und mit seiner Spielweise, die noch dazu sehr attraktiv ist, gerade im Offensivspiel dann auch. Entstehen halt Chancen automatisch und diese Chancen führen unweigerlich aus meiner Sicht auch zu Toren, weil sie eben die Spieler dafür haben. Und das war ein bisschen das, was ich in Kassel schon vermisst habe, aber auch schon in den vorhergehenden Runden, ob das gegen Weißwasser war oder gegen Kaufbeuren. Kassel hat immer mit unheimlich viel Chancen arbeiten müssen, um dann die notwendigen oder die entscheidenden Tore auch zu erzielen. Und das war am Ende so ein Unterschied, der war auch am Ende vielleicht mit einer Trainerentlassung nicht mehr wegzumachen. Wie gesagt, was intern vorgefallen ist oder ob es überhaupt Themen gab dazu, das kann nur der Standort selber beantworten. Ich gehe mal schon davon aus, dass die handelnden Personen sich bewusst darüber waren, was sie tun und sicherlich eine Notwendigkeit drin gesehen haben.
Jetzt hatten wir mit den Kassel Huskies einen Kandidaten für den Aufstieg im Finale. Daran könnte sich in Zukunft was ändern, dass zu den Aufstiegsaspiranten sich der ein oder andere Standort dazugesellen könnte. René, wie wird das in Zukunft laufen mit der Auf- und Abstiegsregelung?
Ja, vom Grundsatz her haben wir ja die Chance gehabt, jetzt in den letzten Monaten, fast seit der Länderspielpause in etwa, das Thema Auf- und Abstieg zusammen mit der DEL zu besprechen. Ich glaube, das waren insgesamt sehr wichtige und auch wirklich sehr gute Gespräche, die wir da hatten. Beiden Seiten ging es letztendlich darum, das aktuelle Regelwerk für Auf- und Abstieg miteinander zu bewerten und Jeder da auch so ein bisschen seine Probleme geschildert, was letztendlich am Ende dazu geführt hat, dass wir uns über Verbesserungen Gedanken gemacht haben. Und ein Punkt, den du ansprichst, ist aus DEL2-Sicht sicherlich ganz klar. Das ist die Stadionanforderung, die bisher dazu geführt hat, dass eigentlich viele DEL2-Standorte, egal ob sie finanziell in der Lage sind oder nicht, durch die Mindestkapazität eigentlich komplett ausgeschlossen waren für den Auf- und Abstieg. Sie hätten da eine neue Arena bauen können unter Umständen, was heutzutage aber nicht so einfach ist. Also im Wesentlichen war das ein Ausschlusskriterium, wenn man es genau nimmt. Und dort haben wir eine Öffnung erreicht, die, glaube ich, für die Zukunft dafür sorgen wird, dass es mehr Clubs im Rennen um den Aufstieg tatsächlich geben kann, zumindest was die Stadionfrage angeht. Denn es baut allein einen Punktefaktor am Ende des Stadions zusammen. Und am Ende könnte ich jetzt sehr überspitzt gesagt, jetzt muss ich ausrechnen, was ich hatte, mit 1000 VIP-Plätzen ein Stadion betreiben. Aber das ist jetzt wirklich sehr überspitzt gesagt, mögen mir die Fans auch nicht übel nehmen. Aber ein Stadion mit 1000 VIP-Plätzen bestreiten, was geschlossen ist. Und ich habe automatisch meine 10.000 Punkte, weil der Sitzplatz 2 Punkte bringt und die entsprechenden VIP-Plätze in den VIP-Räumen dazu nochmal 8. Das heißt, ich habe 10.000 Punkte, bin über 9.500 Punkte und bin fertig für meine DEL-Arena. Jetzt gehören da natürlich definitiv unsere Fans dazu. Das ist ganz klar. Soll aber unterm Strich schildern, dass wenn ich in die bestehenden Arenen die Chance habe, zumindest in einer geringen Anzahl mehr VIP-Plätze unterzubekommen, sowohl was die Sitzplätze angeht, als auch was die VIP-Räumlichkeit angeht, die mittlerweile auch außerhalb der Arena sein können. Ungefähr das Frankfurter Modell kennt, glaube ich, jeder. Dann kann nahezu jede Arena versuchen, eben diese 9.500 Punkte zu erreichen für den Aufstieg, sofern die Arena geschlossen ist. Und das allein wird dazu führen, dass ich schon glaube, dass wir in den nächsten Jahren mehr Bewerber für den Aufstieg haben und damit auch noch ein spannenderes Rennen um letztendlich die Aufstiegsplätze. Und das wird den Sport beflügeln bei uns weiter und das wird auch die ein oder andere Philosophie an den Standorten unterstützen, um eben tatsächlich doch mal für 1, 2 oder 3 Jahre DEL spielen zu können. Auf der anderen Seite, und das ist sicherlich so ein bisschen der Wermutstropfen, aber der ist handelbar aus meiner Sicht, hat die DEL natürlich Interesse aufgrund ihrer wirtschaftlichen Entwicklungen in der Liga generell, vermarktungstechnisch und so weiter, dass der Preis, den letztendlich ein Absteiger bekommt, um aus der DEL auszuscheiden, in die DEL2 zu kommen, eine höhere Entschädigung bekommt als die 800.000 Euro, die es bisher waren. Das heißt, diese Summe wurde ein bisschen angehoben und der Aufsteiger muss entsprechend diese Summe als Lizenzsumme am Ende zahlen, wenn er dann aufsteigt. Das sind in Summe roundabout 1,4 Millionen. Der Absteiger bekommt davon 1,25 Millionen als Ausscheidung oder als dessen, dass er ausscheidet aus der DEL und unterstützt ihn natürlich, in die DEL2 eingegliedert zu werden. Und auf der anderen Seite ist es für den Aufsteiger wiederum eine Sicherheit, dass wenn er runtergeht, angenommen, er hält sich nur 2 Jahre in der DEL, er eben dann auch diese Entschädigungszahlung zurückbekommt, für einen Abstieg wieder in die DEL2 und damit eigentlich einen Großteil seines Geldes auch wiederbekommt. Ja, also auf der einen Seite Lizenzgebühren, das ist so ein bisschen zugunsten der DEL angepasst, aber für uns als DEL2-Vertretungen ehrlich gesagt schon handelbar, wenn auch eine höhere Herausforderung. Auf der anderen Seite, und das war für uns das wichtigste Thema, diese grundlegende Stadionregularie, die eigentlich viele Clubs ausgeschlossen hat, die ist weggefallen. Die Clubs können mit ihren Städten zusammen, mit ihren Arena-Betreibern daran arbeiten, die Stadien DEL-tauglich zu bekommen und das wird in den nächsten Jahren auch gelingen.
Weil viele das immer mal wieder gefragt haben, die Umsetzung erfolgt ab der neuen Saison. Das heißt,
Die
ab der neuen
Umsetzung.
Saison können schon rein theoretisch mehr als die bekannten Aufstiegskandidaten geben.
Korrekt. Für die Neubewerber gilt es ab der neuen Saison. Das heißt, jetzt bis 24. Mai müssen sich die Clubs hier anmelden, auch für den möglichen Aufstieg. Und die Clubs, die jetzt schon aufgrund der Neubetrachtung der Arenen eine DEL-taugliche Arena haben, das könnten aus unserer Sicht zumindest, könnte das einen Standort Landshut betreffen, einen Standort Regensburg, einen Standort Rosenheim. Die müssen das natürlich detailliert nochmal mit ihren Arenen durchkalkulieren, aber das, was wir an Zahlen haben, könnte dazu ausreichen, um diesen Antrag zu stellen. Dazu kommen die Dresdner, Kassel natürlich als Verbleibender, und Krefeld. Das heißt, aktuell meine ich zumindest, dass diese 5 Clubs die Anforderungen erfüllen können, für die Arenen und weitere Clubs können eben zukünftig in den Pool kommen, wenn sie ausbauen. Für den Aufsteiger der jetzigen Saison gilt allerdings das Regelwerk auch schon. Das heißt, es ist ab sofort umgesetzt worden. Und dementsprechend sowohl für die neue Saison als auch für die laufende Saison ist diese Anpassung erfolgt.
Verstehe ich das richtig? Da ja, aber es ist egal, weil Regensburg hat keine Lizenz eingereicht, also ist egal. Aber hätte Regensburg.
Es hätte gegriffen,
Ja.
wenn Kassel zum Beispiel, Meister geworden wäre, hätte das Regelwerk, was wir neu jetzt definiert hätten, auch schon gegriffen für den jeweiligen Auf- und Absteiger, also für Augsburg und Kassel in dem Moment. Für Regensburg greift es natürlich nicht, weil die Antragsfrist entsprechend letztes Jahr schon war und dementsprechend Regensburg jetzt nicht nach beantragen hätte können, sondern das geht dann erst zur neuen Saison, wenn man sich jetzt zum Beispiel bereit erklärt und am Standort das auch für sinnhaft erachtet, nächstes Jahr wieder um die Meisterschaft mitzuspielen und dann vielleicht auch aufzusteigen.
Jetzt gibt es ja den einen oder anderen Standort, der so an der Kippe ist, wo es vielleicht um ein paar Punkte stadiontechnisch noch nicht ganz hinhaut. Dürften diese Standorte jetzt bis zum 24. Mai schon einen Lizenzantrag stellen, also Unterlagen für den eventuellen Aufstieg schon mal einreichen und haben dann ein Jahr Zeit, quasi ihre Arena DEL-tauglich zu machen? Oder muss die Arena beim Antrag DEL-tauglich sein?
Grundlegend muss die Arena beim Antrag DEL-tauglich sein. Es gibt so ein bisschen eine Ausnahme dazu, und zwar betrifft das zusätzliche VIP-Räumlichkeiten. Wenn jetzt zum Beispiel ein Standort plant, ich baue meine VIP-Räumlichkeiten aus und habe dafür ein paar Räumlichkeiten, die, ich sag mal, jetzt gemeinsam mit dem Arena-Betreiber oder auch der Stadt vorbereitet werden, um VIP-tauglich zu werden, dann haben die ja oder diese Standorte letztendlich die Chance, bis 31.12. das Thema VIP-Kapazitäten nachzureichen. Ja, dann muss ein entsprechender Bauantrag fertig vorliegen. Es muss die Möglichkeit sein, dass dann spätestens im Sommer des nächsten Jahres halt diese VIP-Räumlichkeit in Betrieb genommen werden kann. Das kann entsprechend nachgereicht werden, aber ansonsten, sofern das auch noch nicht in Arbeit ist, weil die Prozesse dauern nun mal auch bei Bauvorhaben relativ lang, wenn das nicht in Arbeit ist, ist es sicherlich relativ schwierig, den bloßen Antrag zu stellen und dann darauf zu hoffen, dass man vielleicht im Dezember rechtzeitig die Arena dafür fortbekommt. Das wäre der falsche Weg. Also man muss schon die Grundlagen möglichst im Vorfeld schaffen.
Wenn wir jetzt
Dann
nochmal
nach.
kurz
Ja, Denise, sehr gerne.
beim Rückblick sind, und wir haben jetzt immer auf Aufstieg geredet. Ich möchte gerne um den Ab über den Ab Ab Gottes Willen noch mal langsam über den Abstieg reden. Es gab einen neuen Modus in dieser Saison. Es gab nicht mehr das übliche Best-of-Seven-Spiel. Von den Fans eher jetzt nicht so gemacht, wobei es auch da unterschiedliche Meinungen gibt, die sagen, das ist schon das Fairste bis jetzt gewesen. Wie fällt denn dein Fazit dazu aus, René, und wie ist das weitere Vorgehen für die neue Saison?
Ja, Fazit, zumindest von mir persönlich, erstmal gar nicht so aus Ligasicht von mir persönlich, glaube ich schon, dass ein solcher Modus einen gewissen Charme hat. Und vor allem, und das war ja so das Hauptziel auch, nämlich die Hauptrundenspiele möglichst bis zum Schluss auch unter einen gewissen Wert zu stellen, weil ich eben nicht einfach Letzter werden kann nach der Hauptrunde und dann, ich sag mal, die gleichen Bedingungen habe wie ein Elftplatzierter in den Playdowns, der bis zum Schluss um den Anschluss an die Playoffs kämpft. Und ich glaube, den Zweck haben wir mit dem Modus schon erfüllt. Und natürlich haben wir dann das Ungleichgewicht an den zu erbringenden Siegen, um, ich sag mal, die jeweilige Runde zu gewinnen. Aber ich glaube, wenn man jetzt so ein bisschen rückblickend sich mit den Ergebnissen beschäftigt, hat der Modus natürlich gegriffen, auch in den Endrunden, und hat dazu auch geführt, dass beispielsweise die Rosenheimer eine sehr kurze Serie gegen Bietigheim hatten in der ersten Runde. Ob die Serie insgesamt anders ausgegangen wäre, wenn der Modus länger gewesen ist, ist hypothetisch, kann man jetzt nicht sagen, ne, wirklich. Auf der anderen Seite hat sich mit Rosenheim trotzdem das Team durchgesetzt, was sicherlich von der Konstellation her am besten platziert war und dementsprechend auch zu Recht, ich sag mal, irgendwie den Weg auch so gegangen ist. Und in allen anderen beiden Spielpaarungen, ob das selbst gegen Dresden ist, wo die Dresdner einfach mit 4 Siegen ganz klar die Runde gewonnen hat, obwohl sie das schlechter platzierte Team war und den höheren Anspruch hatten. Es ist selbst eben nicht gelungen, die entsprechenden Sieger zu erkämpfen. Das haben sie dann eben geschafft in der entscheidenden Runde letztendlich gegen Bietigheim. Da stand es 3-1, ist jetzt auch noch kein Best-of-Seven-Ergebnis, wäre es 4-1, aber gemessen an den Spielen, auch wenn sie teilweise sehr eng waren, kommt das schon trotzdem relativ nahe, dass wahrscheinlich selbst auch über eine lange Strecke vielleicht Bietigheim geschlagen hätte. Insofern, es wird viel Für und Wider geben, auch in unserer internen Diskussion, die wir jetzt am Ende der Saison führen werden. Das wird zum einen in der Kommission bearbeitet, voraussichtlich im Juni. Und dann auch im Gesellschafterbereich natürlich nochmal final diskutiert und vor Start in die Saison auch final dann nochmal beschlossen von den Gesellschaftern, wie wir damit umgehen. Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt völlig verschiedene Ansätze, ne? Man könnte mit dem Modus so weiterfahren, man könnte ihn modifizieren geringfügig, um vielleicht das eine oder andere sogar noch zu verbessern, vielleicht auch die Spielanzahl ein bisschen zu erhöhen, auch das wäre noch eine Variante. Und eine andere Variante ist, man kehrt zu dem Modus zurück, den man vorher hatte. Das ist sicherlich auch im Raum stehend. Muss diskutiert werden, wird bewertet und am Ende, so wie eben letztes Jahr auch, treffen allein die Clubs die Entscheidung, wie sie die Runde spielen wollen. Und ich bin überzeugt, dass wir weiter eine Runde spielen, weil das war bisher eigentlich in allen Diskussionen der Fall, dass man nicht davon abweichen will und den letzten automatisch absteigen lässt. Aber auch das kann nochmal ein Thema werden, was man zumindest diskutieren wird. Ansonsten natürlich generell auf die Playdowns betrachtet, ne, immer eine tragische Runde. Zuschauerzahlen waren extrem hoch dieses Jahr. Klar, lag auch viel Fokus drauf. Auf der anderen Seite, so wie jedes Jahr auch immer, ist es immer wieder schade, natürlich über einen sportlichen Absteiger oder Abstieg einen Club zu verlieren aus der DEL2. Dieses Jahr sicherlich umso tragischer, weil es eben der Absteiger der DEL der Vorsaison war, der es leider nicht geschafft hat, über die gesamte Hauptrunde und dann eben auch in der Endrunde so richtig sportlich in der Liga anzukommen. Gleichzeitig hinter den Kulissen ein bisschen im Umbruch war, was einem persönlich auch leid tut, gerade für den Geschäftsführer Gregor Rustige, der trotz allem viel für den Standort getan hat dieses Jahr und auch viel versucht hat zu bewirken, zu verändern, doch sportlichen Erfolg zu bekommen. Es war halt einfach nicht möglich und jetzt steht der Gang in die Oberliga an. Insofern kann man da nur dem Standort selber und vor allem auch dem Gregor als Geschäftsführer viel Erfolg wünschen, dass man sich schnell dort ja in der Oberliga einfinden wird, dass man ausreichend Unterstützung am Standort bekommt, sowohl von den Fans als auch den Sponsoren, ist ganz wichtig. Und dann bin ich echt überzeugt, dass wir Bietigheim auch früher oder später wieder in der DL2 sehen werden. Und insofern tut es einem am Ende aber schon leid, egal wen es dann am Ende trifft, wenn dann ein Standort sportlich absteigen muss.
Absolut, aber wenn wir jetzt bei der Oberliga angekommen sind, schließe ich natürlich die Frage an. Wir haben zwar einen sportlichen Absteiger, wir haben aber auch einen sportlichen Aufsteiger aus der Oberliga in die DL2 mit den Blue Devils Weiden im Finale gegen die Hannover Scorpions den vierten Sieg geholt, gewonnen und haben es nun geschafft, den sportlichen Aufstieg zu schaffen. Hast du die Finalserie mitbekommen, trotz der DL2-Finalserie?
Ja, mitbekommen ist ein gutes Wort, glaube ich. Ich habe leider kein Spiel live sehen können, weil ich eben logischerweise in unserem Finale unterwegs war und mir das auch wichtig ist, letztendlich in unseren entscheidenden Spielen einfach dabei zu sein. Auf der anderen Seite natürlich haben uns die Ergebnisse beschäftigt und wir haben es ja auch regelmäßig live eigentlich parallel zu unseren Spielen in den Arenen verfolgt, wie es in den Oberliga-Arenen jeweils aussah. Und insofern kann man den Blue Devils Weiden nur beglückwünschen zu einer tollen Saison. Sehr erfolgreich auch in der Hauptrunde eigentlich schon in der Oberliga Süd. Aber dann auch mit den Verzahnungsspielen in den Playoffs zum Aufstieg erfolgreich und am Ende sich ja dann doch auch irgendwie sehr deutlich durchgesetzt gegen die Hannover Scorpions. Insofern freuen wir uns da auf einen sportlichen Aufsteiger, der jetzt natürlich sich in relativ kurzer Zeit fit machen muss für die DEL2. Haben ja mit Jürgen Rumrich im sportlichen Bereich einen DEL2 erfahrenen Manager, der sicherlich auch als Geschäftsführer schon bei uns tätig war, also durchaus viel Know-how auch mitbringt, was das Geschäftliche und das Lizenzprüfungsthema mit sich bringt. Aber nichtsdestotrotz, ich werde die Tage so ein bisschen einen Kennenlernbesuch haben in Weiden und mich dort in vielerlei Hinsicht mit dem Club austauschen und vor allem unterstützen und Fragen beantworten, was alles notwendig ist, um eine Lizenz dann am Ende auch final zu bekommen in der DL2, weil das ist das Wichtigste. Und wenn das alles soweit klappt, dann freuen wir uns natürlich über Weiden als neuen Partner in der DL2 und neue Arena, die wir besuchen dürfen.
Wie kurz ist denn die Zeit für Weiden und welche Anforderungen erwartet sie?
Ja, das kommt darauf an, wie stark Sie geglaubt haben an den Aufstieg und wie viel Sie vielleicht auch schon Vorbereitung geleistet haben. Sie waren schon in unserem Workshop für die Club-Lizenzprüfung, den wir online hatten. Ich weiß gar nicht, vor 3 Wochen, glaube ich, in etwa. Waren Sie schon mit dabei? Das heißt, die potenziellen Oberliga-Aufsteiger waren dort schon mit eingeladen und haben dort zumindest auch schon mal diesen Workshop mit besuchen können und haben sich da auch viel einlesen können, glaube ich. Nichtsdestotrotz natürlich bestimmt erstmal das Sportliche, das Liga-Geschehen. Insofern haben Sie jetzt Zeit bis zum 24. Mai, sowohl Ihren Jahresabschluss fertigzustellen jetzt zum 30.04. als auch die entsprechenden Sponsoring-Agreements, was wahrscheinlich die Hauptarbeit sein wird, zu erbringen, weil nur über die letztendlich dann auch ein Sponsoring-Etat so ein bisschen glaubhaft uns gegenüber dargestellt werden kann. Und das sind so jetzt die Hauptleistungen, die so ein Standort wirklich in kurzer Zeit leisten muss. Eine Oberliga-Lizenzierung ist ja trotzdem auch mittlerweile anspruchsvoll, wenn nicht ganz so intensiv wie in der DEL2, aber eine gewisse Grundstruktur ist da ja auch drin. Das heißt, darauf können Sie aufbauen und müssen jetzt halt das ein oder andere zusätzlich erbringen, vielleicht genauer erklären, auch das Zahlenwerk ein bisschen mehr öffnen für uns zum Reinschauen, so dass da schon ein paar neue Sachen mit dabei sind. Aber das bringen wir denen bei und ich glaube schon, dass die Zeit an sich, wenn auch sportlich, dazu ausreichen wird, dass die ihre Hausaufgaben machen können.
Jetzt sagst du, die Lizenzierungen werden oder die Unterlagen müssen bis zum 24. Mai eingereicht werden. Dann der erprobte Fan weiß, das dauert dann ungefähr 6 Wochen, bis du mit der Prüfung von allem ungefähr durch bist, also circa Juli. Wann können wir denn mit einem Spielplan rechnen für die neue Saison?
Ja, also erstmal nochmal zum Lizenzprüfungsverfahren. Also grundlegend mache ich das natürlich nicht allein, sondern wir haben mittlerweile einen sehr erfahrenen, guten Partner an unserer Seite mit der Freihof Partnerschaft aus Ingolstadt, ein Steuerbüro, Wirtschaftsprüfer, Gesellschaft, die uns seit Jahren da wirklich sehr, sehr gut unterstützt. Und mit ihnen gemeinsam haben wir ja auch die Struktur der Lizenzprüfung nochmal deutlich überarbeitet. Dazu haben wir jetzt mit den Ingo Höller zusammen ein elektronisches System entwickelt, wo die Lizenzunterlagen auch elektronisch eingereicht werden können, wo der ganze Kommunikationsfluss eigentlich drin läuft und auch Nacharbeiten zu erbringen sind und wir eins zu eins dann diese Unterlagen auch prüfen können. Also das ist mittlerweile ein sehr positiver Prozess. Aber es ist, wie du sagst, wir schauen sehr genau rein in die Unterlagen und gehen natürlich auch in den Dialog mit den Clubs. Das heißt, wir brauchen eine gewisse Zeit, um die Lizenzprüfung abzuschließen. Im schlimmsten Fall für die Clubs zumindest finden auch Anhörungen statt. Das sind dann die Clubs, wo man durchaus ein paar genauere Nachfragen hat aus Ligasicht und da treffen wir uns dann online und gehen die Zahlen nochmal plausibel genau durch. Und zu erwarten ist, dass bis Ende Juni, spätestens Anfang Juli eigentlich das Finalergebnis steht und dann ist natürlich alles auf Fokus Saison gestellt. Und Spielplan werden wir dieses Jahr trotzdem ein bisschen anders machen. Das ist vielleicht schon mal interessant, auch für den einen oder anderen Fan. Es wird so sein, dass wir aktuell planen, bereits Anfang Juni die Spielplanauslosung stattfinden zu lassen. Es entsteht ja in der Auslosung immer der sogenannte Arbeitsplan für die Clubs, die Arbeitsversion des Spielplans, die dann im Nachgang natürlich von den Clubs noch bearbeitet wird. Aber für die Fans ist meist schon interessant, so das erste Spielwochenende zu sehen, was ja immer gleich das Resultat ist und was wir auch gern dort schon nach außen tragen werden. Und dann der finale Spielplan mit allen Verlegungen, die vielleicht notwendig sind, wird dann sofort im Anschluss an die Lizenzprüfung veröffentlicht. Das heißt, wir werden nicht erst Mitte oder Ende Juli sein, sondern wir werden wahrscheinlich relativ zeitnah Anfang Juli auch den dann finalen Spielplan veröffentlichen können und somit kann dann jeder Fan auch seine Saison planen.
Sehr gut, also die Auslosung bleibt und auch sicherlich wieder ein Live-Event. Wo werden wir sicherlich noch sehen? Felix, du hast eine
Wer macht
Frage.
los, Fee? Wer macht los, Fee?
Ja,
Denise,
Denise
machst
hat
du
sich das
los?
letzte Mal auch ganz gut, hat sich auch ganz gut bewährt in den letzten Jahren.
Ich habe mich
Letztes Jahr
letztes
hatten
Jahr
wir ja noch einen
gedrückt.
Gast. Ja, genau, du hast dich letztes Jahr gedrückt. Muss man noch drüber diskutieren und bereden, aber wir finden mit Sicherheit auch eine Losfee.
Die
Und du
Besch
meldest dich ja schon, also letztendlich scheint ja da schon Interesse bestehen, zu bestehen.
Auf jeden Fall,
Ja.
ich mach das schon.
Die Beschwerden nehme ich nicht nochmal entgegen.
Ah, ich habe ein dickes Fell, ich kann das ab. Alles gut. Das kriegen wir hin. Dann, René, Mach mal vielleicht das harte Thema nicht unbedingt zum Schluss. Machen wir mal weiter mit den Schiedsrichtern, weil das war ja auch
Das
diese
harte
Saison.
Thema.
Ja, Schiedsrichter ist immer ein hartes Thema, weil die vier Männer, die da, oder auch Frauen, die da auf dem Eis stehen, die tun mir manchmal nach den Spielen halt auch einfach leid, wenn da darauf eingeprügelt wird via Social Media. Deswegen möchte ich das Thema jetzt nicht nutzen, um die Folge zu beenden, ne? Wie stehst du denn letztendlich zu der Schiedsrichterleistung dieses Jahr? Weil ich sehe das tatsächlich ein bisschen differenzierter wie andere Fans. Weil ich halt auch mich momentan oder in der Vergangenheit auch viel so mit, ja, man kann auch mal Fehler machen und so Mindset-Themen ganz viel beschäftigt habe und finde, dass die Schiedsrichterleistung für einen Menschen absolut, absolut gut war, weil da stehen ja keine Maschinen auf dem Eis, sondern halt immer noch Menschen. Siehst du es anders?
Nein, ich sehe es definitiv nicht anders und ich glaube, dass wir auch im Schiedsrichterwesen eine sehr ordentliche Saison hatten und sicherlich wird das den einen oder anderen Fan jetzt wahrscheinlich enttäuschen, der sich's anhört, aber in der Tat ist es schon so, dass wir weitestgehend mit den Leistungen unserer Schiedsrichter sehr zufrieden oder zufrieden sind und ich sage mal, das ist, glaube ich, das, was wir auch definitiv erwarten können und was wir auch in den letzten Jahren im Schiedsrichterwesen wahrgenommen haben. Wir haben uns aus meiner Sicht nicht verschlechtert, was das Schiedsrichterwesen angeht, auch wenn der ein oder andere Fanpost, den wir bekommen oder auch die E-Mail, die mich erreicht persönlich, eine deutlich andere Sprache spricht. Und sicherlich mag der jeder auch seine subjektive Wahrnehmung auch haben, aber wir müssen ja schon als Liga und dort vor allem natürlich auch das ganze Schiedsrichterwesen, ob das der Schiedsrichterausschuss des DEB ist oder halt unser Stefan Vogel, der für uns speziell und unsere Schiedsrichter zuständig ist. Wir müssen das ja schon ein bisschen objektiv sehen und müssen das auch anhand der wirklich sehr guten Videobilder anschauen, die wir jetzt haben und wirklich mal so ein bisschen die Zusammenhänge der Leistungen dort beurteilen. Und da muss ich ehrlich sagen, sind wir wirklich sehr zufrieden mit den Leistungen, die wir dort gesehen haben. Natürlich machen Schiedsrichter Fehler und ich kann das nur immer wieder sagen, es werden auch in der Zukunft Fehler passieren. Und die Fehler gehen los von, dass einmal sechs Mann im Spiel vielleicht irgendwie übersehen und nicht die Strafe gegeben, bis hin zu, da wurde eine 2-Minuten-Strafe übersehen. Da wurde im schlimmsten Fall eventuell sogar eine Spieldauer übersehen, die eben fernab des Eises war, wo keiner der vier Leute hingeschaut hat. Und Worst Case natürlich, es wurde auch ein klares Tor zum Beispiel nicht gesehen. Also könnte sein, ne? Und all diese Fehler, die sind, wie du sagst, die sind menschlich in einer Sportart, die sich speziell bei uns in der Liga in den letzten Jahren unheimlich weiterentwickelt hat. Die Schnelligkeit, der Umgang der Spieler miteinander, generell, jetzt will ich nicht sagen, wir sind nicht aggressiver geworden, das sind wir nicht, aber das Spiel ist schneller und intensiver geworden und damit auch die ganze Verantwortung, die die vier leitenden Schiedsrichter oder Schiedsrichterinnen letztendlich auf dem Eis haben. Und das muss man einfach immer wieder ins Verhältnis setzen. Und dann kommt noch eins dazu und das muss ich gerade im Endjahr immer wieder mal mit betonen, auch wenn das keinerlei Ausrede oder irgendwas dergleichen ist. Wir haben auf dem Eis, jetzt muss ich überlegen, 21 pro Team, wenn ich jetzt nicht ganz falsch gerechnet habe, 42 Profispieler, die, ich sag mal, die Chance haben, Gott sei Dank, sich den ganzen Tag komplett auf ihr Spiel zu konzentrieren, auf sich selbst zu konzentrieren, sich weiterzuentwickeln und die Sportart weiterzuentwickeln für sich selbst. Und wir haben vier Schiedsrichter oder Schiedsrichterinnen auf dem Eis stehen, die das eben nicht professionell leisten können, weil eben das Schiedsrichteramt von der Bezahlung her zumindest nicht so viel abwirft, dass ich jetzt alles andere an Job und so weiter ad acta legen kann und nur noch Schiedsrichter sein kann. Es sind eben keine professionellen Schiedsrichter. Und sie pfeifen aus meiner Sicht dafür, dass sie nicht professionell sind, professionell. Und das müssen wir immer mit bewerten, dass das schon eine gewisse Rolle spielt, wenn ich Freitag bis Mittag irgendwo in der Firma sitze, dann zum Spiel fahre, Freitagabend ein Spiel leiten muss, vielleicht Samstag noch ein Nachwuchsspiel und Sonntag schon die nächste DL2-Partie. Das sind Ansprüche, die stellen andere nur an Profischiedsrichter. Wir stellen es halt an unsere, ich sag mal, semi-professionellen Schiedsrichter, die das trotzdem sehr akribisch betreiben. Und auch der Stefan Vogel dahinter, muss ich sagen, er fährt jeden Monat eine sehr umfangreiche Auswertung mit den Schiedsrichtern gemeinsam. klärt sie auf über Regelauslegungen, klärt sie auf über Szenen, die er an jedem Spieltag zusammenschneidet und letztendlich für die Schiedsrichter aufbereitet. Also da wird so viel gemacht, um die Schiedsrichter auch zu unterstützen. Und ich muss sagen, die Leistung an sich spiegelt das auch entsprechend wider. Und jeder Fan hat natürlich seine subjektive Vereinsbrille auf und ich verstehe das auch voll ganz. Ich bin ja Fußballspieler und bin im Fußball auch nicht pflegeleicht für Schiedsrichter, das ist klar. Aber hier muss ich es natürlich an der Realität messen und da muss ich schon sagen, können wir damit zufrieden sein. Im Gegenteil, wir müssen darum kämpfen, dass wir diesen Status, den wir aktuell haben oder diesen Stand im Schiedsrichterwesen für die nächsten Jahre halten können. Und das hatte ich hier in der Runde ja auch schon mal gesagt. Der große Kampf im Eishockeysport ist neben den Talentausbildungen, Talententwicklungen für die Nationalmannschaft das Amt des Schiedsrichterwesens. Weil dort haben wir in den letzten Jahren leider es versäumt, junge, dynamische, neue Schiedsrichter, ich sag mal, zu gewinnen für unsere Sportart und heranzuführen, auch an den Profisport. Und das fällt uns jetzt so ein bisschen auf die Füße, denn wir müssen in den nächsten 2, 3 Jahren dringendst dafür werben und immer wieder Sorge dafür tragen, dass wir halt ausreichend Schiedsrichter haben. Und der Verdienst als Nebenverdienst ist ja nicht schlecht, muss man dazu sagen. Ein Schiedsrichter verdient, ein Hauptschiedsrichter um die 500 Euro, ein Linesperson bei uns in etwa um die 400 Euro. Das sind die Fahrtkosten nicht dabei, aber letztendlich ist das, was man pro Spiel letztendlich durchaus verdienen kann. Reicht nicht, um nur das zu machen, aber ist ein toller Nebenverdienst. Und wer da ein bisschen Ahnung hat vom Eislaufen, generell von der Eishockeysportart und vom Regelwerk, hat da durchaus schnell Chancen, auch Fuß zu fassen und am Ende auch ja, fast professioneller Schiedsrichter zu werden. Und diese Werbung müssen wir betreiben. Das ist ganz wichtig, weil ansonsten, muss ich ehrlich sagen, ist ein Ligaspielbetrieb auch im Nachwuchs teilweise ja fast nicht mehr möglich, weil wir brauchen nun mal die Schiedsrichter, ohne die geht's nicht.
Jetzt habe ich mich nach unserer letzten Podcast-Folge hier bei mir vor der Haustür bei einem U11-Turnier, glaube ich, mit Markus gleich getroffen. Und auch da haben wir nochmal über die Schiedsrichter gesprochen, weil ja, wir waren uns beide einig, dass das Schwierigste für Schiedsrichter bei Pfeifen von U-Spielen die Eltern sind.
In jeder
Wenn ich das
Sportart wahrscheinlich, ja. In jeder Sportart.
Genau, in jeder Sportart, weil die Eltern wissen natürlich immer alles, die sind Schiedsrichter und Trainer und alles zusammen. Gibt es denn schon irgendein Konzept, vielleicht Schiedsrichter dahingehend so zu fördern, dass die wirklich dann gar nicht diesem Druck dieser übermotivierten U11-Eltern, nenne ich sie jetzt mal, ausgesetzt sind, sondern vielleicht schon, dass es ein Förderprogramm gibt, dass solche Schiedsrichter, die vielleicht in den professionellen Bereich möchten, vielleicht schon bei der U15 oder U17 direkt einsteigen, damit man da auch relativ realitätsnah, weil ich meine, gerade eine U17, das ist schon gar nicht so schlechtes Eishockey, dass man sich dann ein bisschen besser aufs Spiel fokussieren kann. Also weißt du, worauf ich hinaus möchte?
Vom Grundsatz her muss die Entwicklung schon zum Teil dazu gehen, wobei eine normale Schiedsrichterausbildung nun mal im kleinsten Nachwuchs anfängt. Das ist so. Die Frage ist nur, wie lange muss das betrieben werden? Ne? Muss ich wirklich 2 Jahre im U11-Bereich, im U13-Bereich pfeifen? Oder wenn ich jetzt ehemaliger Spieler bin zum Beispiel, habe ich nicht eine Chance, eine Art Fastlane zu bestreiten und vielleicht mal ein halbes Jahr auch in dem Bereich zu pfeifen und zu unterstützen, aber dann relativ schnell letztendlich in den Altersklassen zu steigen. Und ich glaube, dass es das für die Zukunft geben muss. Auf der anderen Seite gibt es von der DEL über den Lars Brüggemann, der auch im Schiedsrichterausschuss beim DEB wiederum ist, ein Trainee-Programm, was, ich sage mal, vor allem ehemalige Profispieler so ein bisschen bevorteilt und sie aufgrund ihrer Erfahrung, die sie ja ohnehin in der Sportart schon haben, ein bisschen schneller letztendlich in den Bereich Oberliga DEL2 Eishockey reinzubringen. Das ist schon ein guter Ansatz, aber ich glaube auch, dass wir das sicherlich für den einen oder anderen vielleicht auch mehr brauchen oder auch vielleicht, wie du sagst, generell ja einen Bereich zu schaffen, wo du halt als ehemaliger Spieler, selbst wenn du nicht professionell vielleicht gespielt hast, aber als ehemaliger Spieler gewisse Grundvoraussetzungen mit sich bringst, um schneller letztendlich nach oben zu gehen. Ich glaube, das ist notwendig. Aber was ich als Botschaft immer wieder senden kann nur, und wie gesagt, ich messe mich da auch an mir selbst, weil ich zwar in einer anderen Sportart, aber ja auch immer mal so ein bisschen auf Kriegsfuß damit bin. Aber letztendlich die ganz klare Botschaft ist, wir alle können dazu beitragen, mehr Schiedsrichter zu gewinnen. Nämlich im Umgang mit den Schiedsrichtern. Und Und das meine ich jetzt, weil auch die Saison ist ein bisschen vorbei. Jeder kann sich ein bisschen runterfahren. Und ich glaube, es ist auch jetzt mal sicherlich der Zeitpunkt, um das immer wieder mit anzusprechen. Ich finde es manchmal so schade und vielleicht auch so ein bisschen als, ja, so eine gesellschaftliche Tendenz heutzutage, die eigentlich aber schade negativ ist aus meiner Sicht, dass man gerade mit solchen Personen, die eigentlich ja nichts anderes zu tun haben als das Regelwerk, was wiederum andere Personen aufgestellt haben, eben zu verfolgen, umzusetzen und letztendlich auch zu bestrafen, wenn es eben missachtet wird. Und dass wir, ich sag mal, gegenüber solchen Personen dann, die wirklich einen schweren Job auf dem Eis haben, dann oftmals ja auch sehr kritisch und das wirklich sehr hart auch mit ihnen ins Gericht gehen, ist für mich immer so ein Zeichen, was nicht gut ist, ne? Also ich finde da den Umgang leider Gottes mit dem Amt des Schiedsrichters schlecht, aber das betrifft nicht nur uns im Eishockeysport, das ist auch klar, das kann man in jeder Sportart sehen. Aber das ist auch so der Umgang mit anderen, ob das Ordnungsbehörden, Polizei, wie auch immer ist, ne? Und ich will das gar nicht politisch ausbauen, aber letztendlich die Leute, die letztendlich versuchen, das, was vorgegeben wird, eben umzusetzen, das sind oftmals für viele dann die eigentlichjenigen, die irgendwas falsch machen, obwohl sie es ja eigentlich richtig machen. Und insofern wünsche ich mir eigentlich schon auch für die neue Saison so ein bisschen für das Schiedsrichterwesen ein bisschen mehr Sichtweise darauf, dass man akzeptieren muss, was ein Schiedsrichter auch wahrnimmt und letztendlich für sich entscheidet, weil er versucht, hart am Regelbuch zu bleiben und es gibt überhaupt null Interessen für Schiedsrichter, ein Spiel in irgendeine Richtung zu bringen. Da haben die überhaupt nichts davon. Ja, sondern die wollen in erster Linie eine gute Arbeit abliefern, genau wie die Spieler und müssen mit ihren Fehlern genauso leben, aber wollen danach die Fehler auch wieder ordnungsgemäß alles andere vom Spiel her halt leiden. Und diesen Respekt, glaube ich, haben sie von uns verdient, dass sie eben nicht überall als diejenigen dastehen, die Spiele beeinflussen oder verpfeifen. Das ist völliger Quatsch. Die Spiele werden verloren, weil Spieler entweder ihre Aufgaben nicht erfüllen, einen Fehlpass liefern oder am Tor vorbeischießen. Das ist die Wahrheit. Und es liegt niemals am Schiedsrichter. Und ich glaube, diese Erkenntnis würde uns gut tun, sicherlich auch den Spielern auf dem Eis manchmal, weil auch da haben wir unheimlich viele Diskussionen dieses Jahr gehabt, die aus meiner Sicht unnötig sind. Und das eine oder andere sicherlich auch von dem Trainer, wo ich auch sage, es hilft nichts bei jeder Aktion des Schiedsrichters zu gestikulieren, man ist damit unzufrieden. Werte das danach aus und du wirst sehen, dass wahrscheinlich 80% schon richtig entschieden waren, nur weil du emotional aber das gerade entweder beeinflussend nutzt oder halt nicht wahrhaben willst. Hast du da einen anderen Eindruck davon? Und dort wäre es, glaube ich, wichtig, dass wir dem Schiedsrichterwesen auch für die Zukunft einfach andere Signale senden, die mehr Interesse für junge Leute bieten, auch Schiedsrichter zu werden wieder.
Extrem viel, und das merke vor allen Dingen ich auf Social Media, passiert ja aus der Emotion heraus. Das passiert noch mitten im Spielgeschehen, kommen die Kommentare, kommen die Nachrichten, man denkt nicht über die Nachrichten nach oder über das, was man schreibt. Im Vergleich zu dem Post, was wir letzte Woche veröffentlicht haben, den Dank an die Schiedsrichter, da merkt man schon, mit Abstand zur Saison, zu einem Spiel sind die Kommentare ganz andere. Es gibt immer noch den einen oder anderen, dem was nicht passt. Muss auch nicht jedem immer alles passen. Es kommt immer auf die Art und Weise auch drauf an, wie man es kommuniziert. Aber trotzdem war der Respekt deutlich höher. Es gab Lob, es gab schöne Sommerpause, erholt euch gut, denn auch sie schrubben die Kilometer auf den Autobahnen zusätzlich zu ihrer Arbeitszeit. Und es gab auch ein, zwei lustige Kommentare. No ref, no Gemecker. Wäre ja schade, wenn es nicht vor und nach dem Spiel die Schiedsrichterkritik geben würde. Und auch noch einen schönen Satz: 99% passt es, was sie pfeifen, und das 1% brauchen wir zum Schimpfen.
Ja, und das ist ja auch okay. Und wie gesagt, um Gottes Willen, ich will das ja auch nicht in irgendeine Richtung da lenken, dass wir da alles schön Wetter machen müssen, sondern es ist, glaube ich, trotzdem einfach mal notwendig. Und die Denise sagt es ja richtig, nach den Spielen und dann mit Blick auch vielleicht nochmal auf ein Video, was wir ja mittlerweile schon fast während des Spiels haben als Offizielle, ne, weil wir halt viel wirklich nah dran sind, viel auswerten. Wir sehen halt relativ schnell, dass es eigentlich richtig entschieden ist, obwohl die ganze Welt da draußen meint, nee, es ist eine absolute Fehlentscheidung. Und wir haben 400, ich glaube 425 Spiele dieses Jahr gehabt und wir haben alle 425 Spiele im Nachgang uns angeschaut. Also entweder über das Review-Team, ne, was natürlich klar fokussiert auf große Strafen ist, aber die haben auch ein paar Zusatzaufgaben gerade im Schiedsrichterwesen mit, oder aber über den Stefan Vogel, der am Spieltag, wenn er nicht selber in der Arena ist, wirklich alle Spiele des Spieltags parallel anschaut, Szenen schon rausschneidet und uns informiert wiederum, wenn es kritische Szenen gibt, wo er aber sagt, hier, das ist die Wahrheit und entscheidet Entscheidung ist richtig oder Entscheidung ist im Zweifel auch mal falsch. Das heißt, wir sind so nah dran und da gemessen an der Fehlerquote ist das echt eine Überschaubarkeit. Und klar kann es, wie ich vorhin gesagt habe, auch mal eine entscheidende ein Fehler sein, der dann am Ende ein Spiel dann doch mal in eine falsche Richtung lenkt. Aber auch das gehört am Ende dazu und keinen Verteidiger, der irgendwie den Stürmer passieren lässt und zum Torschuss letztendlich einlädt, den ziehen wir am Ende so durch die Öffentlichkeit und beleidigen ihn, wie am Ende den Schiedsrichter, der am Ende trotzdem nicht das Tor schießt. Es sind immer noch Leute auf dem Eis, die am Ende das Tor verhindern können, selbst wenn am Ende mal er auch daneben lag oder einen schlechten Tag hat, wie jeder andere, das kann halt passieren. Und diesen Umgang würde ich mir gern wünschen, könnte ein Kampf gegen die Windmühlen sein, das weiß ich, weil eben es auch so ein bisschen modern ist, ne, sich darüber zu unterhalten, zu diskutieren, auch den als Schwarzen oder als Puhmann letztendlich dazu zu beschimpfen. Insofern, ja, muss jeder selber sehen, aber ich würde es mir halt wünschen für das Schiedsrichterwesen, dass wir da einfach noch besseren, noch faireren Umgang letztendlich walten lassen, wie ähnlich zu den Spielern letztendlich auch.
Jetzt hat die DL2 ja dieses Jahr Rekorde gebrochen und mit dem Hockey-Outdoor-Triple auch Maßstäbe letztendlich gesetzt. Und dann gab es noch eine, vielleicht nur was ganz, ganz Kleines, was die DL2 eingeführt hat. Aber den Schiedsrichter-Lautsprecher, wo der Schiedsrichter quasi mit den Fans kommunizieren kann. René, rückblickend betrachtet, wie zufrieden bist du mit der Umsetzung oder generell mit der Einführung und mit der Umsetzung, wenn tatsächlich sogar während der Saison die DEL dieses System adaptiert?
Ja, das hat gar nichts mit der DEL zwingend zu tun, ne? Ob wir zufrieden sind oder nicht, sondern wir haben uns vor der Saison natürlich auf Drängen von Stefan Vogel, muss ich sagen, er hat da eine sehr gute Vorarbeit geleistet und immer wieder auch bei mir geschoben, dass sowas kommen sollte in der DEL2. Wir haben uns vor der Saison vorgenommen, das umzusetzen und einzuführen, weil wir wissen, dass der Fan tatsächlich, ich sage mal, das mag, wenn die Schiedsrichter das ansagen. Wir kennen das aus der NHL, wir kennen das aus anderen europäischen Ligen, dass das durchaus einen sehr guten Stil hat, auch zu Länderspielen zum Beispiel. Und insofern war der Stefan da sehr akribisch mir gegenüber, aber auch gleichzeitig akribisch darin, ein System zu finden, was tatsächlich in den Arenen funktionieren könnte. Und im Endeffekt haben wir es eingeführt, aus meiner Sicht positiv und sehr zu Recht, dass wir es eingeführt haben. Es hat auch technisch weitestgehend, klar gab kleine Aussetzer, aber die waren echt marginal. Also es hat weitestgehend in allen Arenen hervorragend funktioniert, auch dank der Unterstützer des Betreuerpersonals, muss man dazu sagen, und der Technikleute vor Ort. Aber es war gut und ich muss immer wieder sagen, es ist ein ganz besonderes Flair, wenn nach einem Videobeweis Tor oder nicht Tor die Schiedsrichter dann wieder reinkommen und jeder weiß, der Schiedsrichter sagt jetzt gleich, ob das vorgültig ist oder nicht und vor allem sagt er auch, warum es vielleicht nicht gültig ist. Und auf einmal ein Stadion mit, keine Ahnung, 5000 Zuschauern besetzt, ist mucksmäuschenstill und hört dem Schiedsrichter zu und will wissen, hat jetzt mein Heimteam das Tor erzielt oder ist es ungültig? Und das sind doch tolle Momente gewesen, die wir da wahrgenommen haben, dass man natürlich bei einer Strafe gegen eine Heimmannschaft auch mal ausgepfiffen wird. Wie gesagt, hat man ja gerade, es gehört dazu, ist okay. Aber die Schiedsrichter haben das gut gemacht, für die war das auch Neuland und der ein oder andere hat am Anfang auch ein bisschen zittrige Knie gehabt, vor dem ganzen Publikum dann zu sprechen. Aber die haben sich damit super zurechtgefunden und immer weiter entwickelt das ganze Thema. Insofern, wir freuen uns, dass wir es haben und ich freue mich natürlich auch, dass die DEL ein bisschen geguckt hat und gleichzeitig wahrscheinlich auch dort Wege gefunden hat, das zukünftig auch bei sich dann dauerhaft zu haben.
Für mich macht die Schiedsrichter tatsächlich auch ein bisschen nahbarer. Also man man hört sie auch mal. Also ich finde das, es wirkt menschlicher.
Ja, ist so. Das ist ja auch das Ziel, glaube ich, was da so gerade in Nordamerika damit verbunden ist, dass man schon den ein oder anderen Spielertypen, den Moment Schiedsrichtertypen, durchaus ein bisschen besser kennt, halt über die Akustik auch. Und es ist so, es macht schon persönlicher. Es macht aber auch die ein oder andere Ansage, ohne das den Stadionsprechern anzulasten, aber es macht sie schon noch ein bisschen genauer, weil man doch in der Lage ist, wie gesagt, gerade auch bei kniffligen Videobeweissituationen eben nicht nur den Standardtext, den wir vorgeben, am Ende durchzusagen, sondern vielleicht auch noch so eine Nuance dazu zu fügen als Hauptschiedsrichter, was man halt gesehen und wahrgenommen hat, um zu erklären, warum es vielleicht so ist. Und das, glaube ich, passt auch ganz gut zu unserer Sportart, die ja insgesamt sowieso sehr offen ist und auch in Richtung Fan orientiert ist, dass das schon ganz gut dazu passt, ja.
Ja, das Einzige, was ich mir tatsächlich in dem Thema für nächstes Jahr noch wünschen würde, wäre einen deutschen Wes Macaulay, der dann da auch mal steht und sagt, 5 Minutes for Fighting, wie er es halt macht aus Nordamerika. Das würde ich tatsächlich nächstes Jahr begrüßen, wenn das ein Schiedsrichter adaptieren könnte für mich. Das fände ich klasse. Aber Spaß beiseite. Dann, René, haben wir noch ein Thema auf der Liste, und zwar hat die DL2 diese Woche bekannt, nee, letzte Woche bekannt gegeben, dass die Vorgaben für die Talentförderung angepasst werden zur neuen Saison. Kannst du das einmal ganz kurz in 2, 3 Sätzen vielleicht mal erklären, was da zur neuen Saison passiert und vor allen Dingen auch, warum man das macht?
Wahrscheinlich nicht in 2, 3 Sätzen, aber ich versuch's, mehr oder weniger. Ja, Regelwerk ist immer so eine Geschichte, muss man sicherlich erklären. Aber letztendlich hatten wir über die Saison hinweg insgesamt 3 Meetings mit der Sportkommission der DEL, wo es eben genau um diese Fragen ging, die wir letztendlich in unserer Liga anpassen konnten. Das betrifft zum einen den U21-Bereich. Wir haben ja, ich weiß gar nicht, ich glaube mittlerweile seit 5 oder 6 Jahren die U21-Fördervertragsspieler eingeführt bei uns in der Liga, die mit einer Art Ausbildungsvertrag letztendlich an das Profigeschäft herangeführt werden und dort standardisierte Verträge bekommen. Und auf dem Spielbericht die Feldspielerpositionen 18 und 19 fest fixiert haben, die ausschließlich für solche Förderspieler im Einsatz zu nutzen sind. Und die DEL kam auf uns zu und hat gesagt, du, der ein oder andere U21-Spieler ist durchaus bei uns schon unter Vertrag und wir wollen ihn gerne auch fördern. Für die DEL ist es manchmal noch zu zeitig in dem Alter und wir würden ihn gerne in der DEL2 fördern, aber wir kriegen ihn halt bei uns nicht mehr auf den Spielbericht. Und daraufhin hat sich die DEL auch stärker mit unseren Förderverträgen beschäftigt und hat jetzt, ich sage mal, für diese Spieler, die da in Frage kommen könnten für die Zukunft, sogenannte Vertragsvorgaben gemacht, die so ein bisschen angelehnt an unseren Fördervertrag sind. Und Spieler in der DEL, die dann einen solchen Vertrag haben, der diese Kriterien erfüllt, können mit einer Förderlizenz zukünftig auch auf der U21-Fördervertragsposition spielen bei uns. Das hilft durchaus, um noch mehr Talente bei uns im Spielbetrieb auch zu fördern und im Austausch mit der DEL auch weiterzuentwickeln. Hilft auch zum Beispiel im Verletzungsfall, weil bisher hatten die Clubs ja nur die Möglichkeit, einen neuen Fördervertragsspieler unter Vertrag zu nehmen. So kann man das auch vielleicht mit einer Partnerschaft mit den DL-Ligisten ausgleichen, für eine gewisse Zeit zumindest. Aber man kann eben mehr Spieler fördern und ich glaube, das kommt uns allen insgesamt zugute und ist ein guter Ansatz. Ein zweiter Ansatz, den wir verändert haben, ist, bisher hatten wir eine Ein-Club-zu-Ein-Club-Beziehung bei Förderlizenzen aus der DEL in die DEL2. Das war so ein bisschen eine Wettbewerbsregel, die wir früher mal eingeführt hatten, dass du also nur mit einem DEL-Ligisten kooperierst und nicht 6, 7, 8 Förderlizenzen einsammelst, weil um dich herum halt 3, 4 DEL-Ligisten sind. Und es macht natürlich Sinn, dann dort die besten Spieler abzugreifen für eine Förderlizenz und damit so ein bisschen den Wettbewerb vielleicht zu beeinflussen. Das haben wir jetzt aufgelöst. Das heißt, es ist ab sofort wieder möglich, verschiedene Spieler auch, ich sag mal, zum Beispiel von den Eisbären aus dem Talentecamp halt über verschiedene DEL2-Ligisten zu verteilen. Wichtig ist für uns, der Fokus muss letztendlich für die Spieler sein, wo kriegen sie ihre notwendige Eiszeit, wo können sie ihre Rolle spielen, die sie brauchen für ihre Entwicklung und das unabhängig letztendlich von einer Partnerschaft mit einem festen Club. Auf der anderen Seite weiß ich aber, dass Förderlizenzen nur funktionieren und Erfolg bringen, wenn es gute Kooperationen der Clubs untereinander gibt. Also wenn sich die sportlichen Leitungen nicht austauschen über diese Spieler und nicht miteinander arbeiten, dann wird eine Förderlizenz nie funktionieren. Insofern ist es einfach nicht mehr notwendig, diese Beschränkung zu haben. Auf der anderen Seite, gemessen an unserem Spielbericht, der ja schon relativ gute Vorgaben hat, wen man wo einsetzen kann, der gibt mittlerweile gar nicht mehr her, dass man irgendwie 5, 6 mehr sowieso nicht, 5 oder 6 Förderlizenzen in einem Spiel zwingend einsetzen kann. Also das ist sowieso nicht der Fall. Insofern konnte man das auflösen. Nichtsdestotrotz, für alle Förderlizenzen gelten für die Endrunden die Bestimmungen, die wir haben, mit den 20 Einsatzspielen in der Hauptrunde, bei Torhütern 300 Einsatzminuten. Ansonsten können solche Förderlizenzspieler eben aus der DEL nicht in der Endrunde bei uns spielen. Und die letzte Geschichte, das wird aber ein übergreifendes Thema sein, für die DEL als auch für den DEB-Bereich. Wir sind dafür, dass man die Förderlizenzen generell begrenzt auf U23 statt U24, weil wir halt glauben, ein 24-jähriger Spieler muss natürlich gefördert werden, aber er muss nicht ligaübergreifend noch gefördert werden, weil einer, der bis dorthin nicht den Sprung bis ganz oben geschafft hat, wahrscheinlich mit 24 es schwer haben wird, wirklich ganz oben anzukommen. Und am Ende hilft für den auch eine Förderung im Club am Standort durch verschiedene Maßnahmen. Er muss eben nicht mit einer Sonderlizenz in der Oberliga noch spielen oder in der DEL, DEL2. Also dieses Übergreifende wird nur noch bis U23 möglich sein.
Wir beenden ja immer ganz gerne einen Podcast mit dem Fundstück der Woche, auch wenn ich immer das Wort Fundstück nicht mag. Ich würde es jetzt mal umdrehen. René, dein persönlicher Moment der letzten Saison, der dir im Kopf geblieben ist. Welcher war das?
Ja, ich denke, zum einen hatte die Saison unheimlich viele Momente, glaube ich, die uns allen irgendwie in Erinnerung bleiben. Und auch viele besondere Momente. Und wahrscheinlich wäre ich nicht ich, wenn ich jetzt nur einen hätte. Am Ende, ich habe zwei, glaube ich, wenn ich es mir richtig überlege. Und ich möchte auch beide benennen, auch wenn ich nur einen nennen darf. Der eine, der steht für das, was unseren Spielbetrieb dieses Jahr ausgemacht hat, und all das, was wir auch einleitend schon gesagt haben, Zuschauerrekorde, Atmosphären, Stimmung in den Arenen. Und es betrifft meinen ehemaligen Club. Also das hat damit gar nicht so viel zu tun, eher mit der Arena wahrscheinlich. Denn ich muss echt sagen, ich glaube, für alle die, die da waren zu dem Spiel, und ich meine Spiel 7 gegen Krefeld, und den entscheidenden Treffer von Grimmitschau in der Overtime, als die, ich sag mal, das entscheidende 6-5, glaube ich, schießen und damit die Serie gegen Krefeld gewinnen. Wie dort die Arena an sich explodiert ist und das Stadiondach davon geflogen ist, das sind, glaube ich, genau die Momente, die unseren Sport oder generell Sport einfach ausmachen. Und wer Grimmitschau als Stadion erlebt hat, schon mal, ist sicherlich nicht das Größte, was man da Arena in der Liga haben, aber durch die Stehplätze, durch diese Dachkonstruktion, die da drüber ist, hat das so einen Geräuschpegel. Und ich muss sagen, ich werde wahrscheinlich in 2 Jahren noch, wenn ich an den Moment zurückdenke, Gänsehaut bekommen. Was dort los war, als dieses entscheidende Tor fällt, ist wirklich unbeschreibbar. Und ich kenne natürlich viele andere Stadien, wo das sehr, sehr nah rankommt, aber dieser Moment ist sicherlich ein Moment, der für mich persönlich hängen bleibt, weil das sind einfach diese einzigartigen Momente dann. Und wenn so eine Region da explodiert, ähnlich wie Regensburg jetzt mit der Meisterschaft, dann ist das besonders. Also das kann ich definitiv festhalten als einen besonderen Moment. Und ein zweiter besonderer Moment, und das ist ein besonderer Moment, weil er halt auch uns als Liga in gewisser Weise darstellt und verkörpert und zum anderen auch so ein bisschen einen Ligatraum ermöglicht hat. Und das war, ehrlich gesagt, der 16. Februar abends 20:30 Uhr, als das erste Event Game in Klingenthal gestartet ist, mit dem Sachsen-Derby, Eispiraten gegen Dresden. Und wir tatsächlich es geschafft hatten, dank vor allem unseres Partners, den wir dafür gewinnen konnten, die Sportwerk GmbH aus Dresden, am Fuße dieser Skisprungschanze ein wirklich wunderbares Eishockey-Wochenende einzuläuten und umzusetzen. Und das Event war insgesamt hervorragend. Es hatte natürlich seine kleinen Schwächen, wurde umschwänglich überall auch diskutiert, auch verständlich. Aber insgesamt und im Nachgang betrachtet war das ein wundervolles Event, wofür wir sehr viel Anerkennung und sehr viel positive Worte bekommen haben. Und was uns als Liga, glaube ich, auszeichnet, weil es war auch ein Traum über viele Jahre zu sagen, Mensch, so ein Eventgame mal außerhalb einer Fußballarena stattfinden zu lassen, in irgendeiner besonderen Ambiente oder Location, das wäre eigentlich mal was. Und dieses Jahr war es soweit und wir haben dort wirklich zwei hervorragende DEL2-Spiele plus das Extraligaspiel der Tschechen dort erleben können. Und wie gesagt, vordergründig vor allem dank der Unterstützung und auch ja, der Verantwortung, die Sportwerk übernommen hat als Agentur für uns. Ohne die wäre es nicht machbar gewesen. Und das war für mich definitiv ein weiterer wirklich herausragender und emotional sehr positiver Moment dieses Jahr.
Felix, wie ist es bei dir? So ganz
Ja,
spontan.
schwierig. Ja, schwierig. Es war das erste Mal, dass ich einen Finale, also eine Meisterentscheidung tatsächlich live in der Halle erlebt habe. Deswegen bleibt mir das irgendwo natürlich ganz, ganz besonders im Gedächtnis. Ich muss aber auch sagen, dass die ganze Saison auch wieder eine sehr, sehr besondere für mich war. Ich sehe das ja nochmal ein bisschen anders oder mit anderen Augen wie René, aber ich hab tolle Kontakte in Dresden bei meinem kleinen Roadtrip freitags abends getroffen. Dasselbe in Rosenheim in Regensburg, ganz, ganz viele nette Menschen kennengelernt, mit denen man auch viel Kontakte weiterhin hat. Aber wenn ich mich festlegen muss, ist es, glaube ich, tatsächlich ein Max Kaltenhauser, der auf der Brust trommelnd Richtung Fankurve läuft, und wirklich einfach seine ganze Freude ohne Hemmungen raus schreit, wortwörtlich. Also ich stand eben, keine Ahnung, 10 Meter neben ihm, direkt an der Bande und konnte das live sehen. Und ich glaube, das hat das einfach, dieses Finale verkörpert, diese Arbeit von Max Kaltenhauser über all die Jahre. Ich glaube, das ist mein Moment, weil da hatte ich tatsächlich Gänsehaut. Gepaart mit dem, was du vorher gesagt hast, Denise, 4 Meter weiter knien die Kassler am Boden. Und wissen nicht, wohin mit ihren Emotionen. Das ist ja dann immer so die zweite Seite der Medaille. Die einen können ihre Emotionen rausschreien und jubeln und mit den Fans feiern, und die anderen, und das sogar auswärts dann noch, müssen letztendlich, bis aus Respekt natürlich auch, bis zum Ende warten, bis dass der Pokal übergeben wurde, um dann endlich das Eis verlassen zu dürfen. Das ist natürlich auch ganz, ganz bitter gewesen. Aber ja, diese halbe Stunde ist, glaube ich, dieser Moment, an den ich sehr ganz, ganz lange zurückdenken werde.
Denise,
Ja,
du.
das meine Frage. Dann darf ich auch die Regeln ein bisschen abändern. Ich habe auch mehrere Momente aus unterschiedlichen Gesichtspunkten. Wenn man so ein bisschen aus Rhein-Neckar-Liga- und Kommunikationssicht sieht, sind es definitiv die spannende Liga mit den wahnsinnig lautstarken, unterstützenden Fans, die das große Interesse am Eishockey hegen. Das ist mir vor allen Dingen im Kopf geblieben. Das ist nach Corona nicht wirklich selbstverständlich gewesen, dass die Unterstützung so immens sich wieder aufbaut. Und man hatte mal kurz das Gefühl, vielleicht ist er abgerissen, aber es war nicht der Fall. Es sind mehr hinzugekommen, und dass diese Unterstützung so angehalten hat, ist Wahnsinn. Auch gerade bei tragischen Momenten, die wir auch in dieser Saison immer mal überall im Eishockey auf der Welt hatten, wie dann die Eishockey-Familie immer zusammenhält, ist 1A. Aus persönlicher Sicht ist es, oder aus arbeitstechnischer Sicht ist es ganz klar das Eventgame für mich. Wenn du am Sonntag bei Weißwasser gegen Regensburg am helllichten Tag dort stehst und du weißt, du hast das Wochenende, ich will nicht sagen überstanden, aber du hast nach den vielen Arbeitsstunden den Lohn gesehen. Und glückliche Gesichter am Sonntag, Baustellen gibt es immer, es gibt immer was zu verbessern, das ist ganz klar, aber auch nur daraus lernt man. Das war, glaube ich, so der arbeitspersönliche Schritt. Und dann, was viele außen nicht sehen, ist das Interne. Also die Zusammenarbeit A mit dir, René Rodorich, ist immer absolut vertrauensvoll zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und auch ihr, Felix und Thomas, auch wenn Thomas heute nicht dabei ist, ihr habt immer ein offenes Ohr, ihr seid immer kurzfristig erreichbar, ihr könnt immer was ändern, wenn mal bei uns was ist, bei euch mal was ist. Immer springt der andere für den anderen ein, und auch unser, ich nenne es mal, kleiner Haufen intern, ob es Markus ist, ob es Stefan ist oder auch Thomas Röstl, wir schreiben uns auch noch nachts um eins, wenn irgendwas ist, ohne dass der andere wütend ist. Und jetzt kommt noch Lukas Haag dazu. Das ist das Interne, was halt wirklich die Wertschätzung da ist, auch von den Clubs. Es gibt nach dem Finale eine Nachricht von Regensburger Geschäftsführer, der sich bedankt. Und von Stefan Vogel auf Facebook. Also, das ist wie eine kleine Familie, und das ist das Interne, was, glaube ich, gerade so rückblickend am meisten wiegt. Aus persönlicher Sicht.
Sehr nett und
schöne
sehr
Worte
wichtig.
auf jeden
Ja,
Fall.
definitiv.
Machen wir einen Deckel auf die Saison, oder?
Tja, leider ist es so. Bleibt uns nichts anderes übrig, glaube ich.
Ab bisschen was haben wir ja noch. Wir haben noch Foto der Rückrunde, Fanspieler des Jahres, paar Statistiken, also ein bisschen Rückblick gibt es noch. Bis dann ab Ende Mai dann der Fokus auf der neuen Saison liegt.
Naja, also Ende Mai ist erstmal der Fokus noch ganz kurz auf der WM.
Sowieso.
Aus meiner Sicht, René, lass uns kurz über die WM sprechen. Wie siehst du denn dir unsere Chancen bei der WM, nachdem wir letztes Jahr Silber geholt haben? Jetzt haben wir schon leichte Zusagen aus Nordamerika mit einem beispielsweise Nico Sturm, der letztes Jahr während der WM unfassbar viel gearbeitet hat, aber auch unfassbare Torgefahr gebracht hat. Jetzt kommt Philipp Grubauer mit Lucas Raymond, wird für Schweden auflaufen. Das heißt, unsere Chance, Mo Seider im deutschen Trikot zu sehen, ist nicht ganz so gering. Was erwartest du von der deutschen Nationalmannschaft dieses Jahr? Vor allen Dingen nicht unweit von dir zu Hause auch entfernt.
Ja, wobei Ostrava schon wiederum gerade in den ersten Spielen schon weit weg ist. Also ist leider nicht Prag geworden.
Ja, näher wie von mir.
Ja, sicher. Aber letztendlich ja trotzdem relativ weit. Und ich habe immer ein bisschen das Problem, dass ich nach der Saison so ein bisschen mit einer Eishockey-Müdigkeit kämpfe. Und sicherlich wird man die Spiele verfolgen. Da geht gar kein Weg dran vorbei. Aber ich bin mir noch nicht sicher, wo ich live dann wirklich dabei sein kann und werde. Fakt ist, man darf definitiv nicht den Fehler machen und die Nationalmannschaft nur an den Ergebnissen und am Tabellenplatz am Ende messen. Ich glaube, da wird man ihren Fehler tun. Ich glaube ganz ehrlich, und das ist das, worauf ich mich freue, wir werden wieder eine junge, hungrige Nationalmannschaft erleben, die sicherlich, und da habe ich auch gar keinen Zweifel dran, in dem einen oder anderen Spiel auch wieder voll überraschen wird. Positiverweise. Und ich glaube, dass das Konzept mit Harry Greiss und mit den Jungs an sich, wie er da letztes Jahr schon mit der Mannschaft umgegangen ist, wie er auch Spieler im Rahmen dieser kurzen Periode WM weiterentwickelt hat, als Menschen entwickelt hat, auch als Führungspersönlichkeiten teilweise, das zeugt doch von seiner zum einen Menschenkenntnis, zum anderen von seiner Fähigkeit, Menschen halt zu leiten und voranzubringen. Und das in einer ganz besonderen Art, also auch nicht diktatorisch in irgendeiner Form, ne, sondern wirklich in der Überzeugung, in dem, wie er letztendlich Eishockey auch zelebriert. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, ich freue mich auf die WM, weil ich glaube, dass wir eben wirklich wieder tolle Auftritte unserer Nationalmannschaft erleben werden. Aber, und das muss uns auch bewusst sein, wir können sie nicht allein an den reinen Tabellenplatz am Ende messen. Und wir dürfen auch nicht enttäuscht sein, wenn es im Zweifel nur bis zum Viertelfinale geht oder ich sage mal, doch wieder vielleicht wenigstens das Halbfinale ansteht. Das sind tolle Erfolge für uns als Nation, weil wir sind im Aufbau. Wir haben mittlerweile sehr gute Grundlagen, um mitzuspielen, auch bei den Top-Nationen. Das hat es jetzt immer wieder mal gezeigt und vielleicht zeigt es auch jetzt die WM schon wieder. Aber es ist noch keine Normalität und das muss uns immer wieder bewusst sein. Wir müssen hart daran arbeiten, dass wir den Erfolg international weiterhin behalten und vor allem die Spieler so entwickeln, dass sie eben international bestehen können. Und deswegen ist für mich wichtiger, wie treten sie auf, wie kämpfen sie, wie viel Leidenschaft ist drin. Und da bin ich überzeugt, das wird alles hervorragend stimmen. Und damit machen wir mit Sicherheit auch wieder die beste Werbung, die wir für unsere Sportart machen können.
Sehr schöne Worte. Dann machen wir doch damit jetzt den Deckel drauf, oder?
Können wir sehr gerne vielleicht noch als Ankündigung. Wir werden auch noch mal ein Insta Live machen Ende Mai, kurz nach der Lizenzierung mit René, wo dann auch Fans wieder Fragen stellen können. Das werden wir natürlich beibehalten, aber erst nach der Lizenzierung.
Kam während der Saison ein bisschen zu kurz, war einfach dieses Jahr, oder ja, war auch wenig Zeit, ehrlich gesagt. Insofern haben wir aber gesagt, jetzt gerade mit Übergang zur neuen Saison, mit Blick vielleicht auch auf die neue Saison, gibt ja auch wieder tolle Themen, ne? Umstellung im Livestreaming-Bereich, was wir jetzt vorbereiten, dann Ergebnisse, vielleicht der Club-Lizenzprüfung, Spielplangestaltung und so weiter. Also gibt es ja immer wieder Themen, die da auch mit Blick auf die neue Saison von Interesse sind. Und wer noch Fragen zur alten Saison hat, kann die dort auch stellen. Also wir werden wieder versuchen, mehr kommunikativ zu sein und dort entsprechend auch die Fanfragen fleißig beantworten. Und da freuen wir uns auf das nächste Fan-Event sozusagen.
In diesem Sinne, allen
Schöne
eine
Sommerpause.
schöne Woche. Wir werden uns im Podcast sicherlich das ein oder andere Mal noch hören.
Ich
Und
hoffe es doch.
ansonsten bleibt gesund.
Bis ganz, ganz bald. Ciao.
Ciao.
Ciao.